Aber in der GFL, also in meiner Zeit, war der Amateurfootball immer nicht gut finanziell ausgestattet. Das große Geld ist da nie angekommen. Das war für mich immer budgetär, hat sich das immer gedreht um in einem Bereich. Das war ein Fußballverein unterklassig, wo 50 beim Stadion sitzen. Das hat dann der Mäzen die Fleischerei um die Ecke und der Tischler haben dann dasselbe Budget aufgestellt für den lokalen Fußballverein. Und das ist dann höchst frustrierend, wenn du in einem nationalen Bundesliga-Verein bist und Eurobowl spielst und so. Und du weißt aber, eigentlich sind das Peanuts, worüber wir hier reden, weil es andere Sportarten gibt, die ganz andere Gelder bewegen.
Das also ist stimmt, ja nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Es gibt ganz, ganz tolle Entwicklungen. Und ich muss ja auch nicht mit jeder Entwicklung einverstanden sein.
Ja.
Nur die Entwicklung, die wir jetzt haben mit EFA und ELF und GFL und dann kommt vielleicht irgendwann kommt einer und sagt, du, ich habe ein wenig Geld, ich mache eigene Liga auf. Ne? Dann haben wir wie im Boxen 5 Verbände oder sowas. Ist ja Unsinn. Ist ja völlig Unsinn. Ja.
Heute Teil 2 mit Schuhan Fatah, zumindest werden wir euch was einblenden. Wir sind der Football Nah Podcast in Kooperation mit der German Football Academy. Mein Name ist Johannes Reuter, Videocutter, Audiocutter und Podcastberater. Und bei mir ist wieder einer der legendären, bekanntesten und erfahrensten europäischen Headcoaches, Martin Hanselmann. Servus.
Hallo Johannes, grüß dich.
Servus. Und wir werden auch auf den zweiten Teil mit Schuhan Fatah eingehen. Es geht ca. 25 Minuten. Aber bevor wir das einblenden, werden wir über die aktuelle Situation sprechen, denn es ist wieder ein bisschen was los in europäischen Football. Ja, Martin, wie hast du denn die News aufgefasst, dass es jetzt eine EFA noch gibt, also EFA?
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, meine Meinung ist schon immer bekannt eigentlich. Es ist klar, dass die ELF meiner Meinung nach, ja, und wo das ist, habe ich das ja immer auch entsprechend auch adressiert, sich eigentlich wieder den nationalen Verbänden annähern sollte, um hier gemeinsam diesen Sport weiterzubringen. Ich glaube, dass wir verloren sind, wenn wir das einzeln machen, dass weder die eine noch die andere Organisation dann wirklich weiterkommt. Und man muss einfach eins klar sagen, in Europa, explizit in Deutschland, gibt es eben diese Sportverbandsstruktur und aus der auszuscheren ist schwierig. Die ELF hatte da sicherlich ganz viele Gründe und die waren gut und ich habe das auch immer verteidigt. Die ELF hatte zu diesem Zeitpunkt die Berechtigung, was zu machen. Da war der AFVD einfach über viele Jahre sehr träge, ist nicht vorwärts gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Das war nicht transparent, warum. Das mag vielleicht auch richtig gewesen sein. Das kann ich an der Stelle auch nicht beurteilen. Aber es ging den Footballtrainern, den Footballspielern, den Footballenthusiasten, den begeisterten Footballern, den Fans einfach zu langsam. Und die ELF hatte da ihre Berechtigung. Und jetzt nach 5 Jahren kann man ja eigentlich nicht mehr von dem Startup reden. Oder möchte ich auch gar nicht mehr von einem Startup reden, sondern da ist man ja auch schon in Strukturen und ja, die scheinen jetzt bei der ELF irgendwie aus den Fugen zu geraten, die Strukturen. Ja. Was da genau los ist, weiß ich auch nicht. Es gibt wohl einige Teams, die sich jetzt da stark machen für eine Veränderung. Es gab ja schon diese, wie hieß das, FFA oder FAA?
Genau.
Oder?
FFA, genau, die gab es davor und jetzt gibt es die EFA, ja, genau. Also nur mal einmal kurz abzuholen, haben sie jetzt 8 Teams, die Frankfurt Galaxy, Rheinfire, Madrid Bravos, Paris Musketeers, Tirol Raiders, Vienna Vikings, Prague Lions und die Wroclaw Panthers als eine Interessensvertretung zusammengeschlossen und haben jetzt hier ihr Statement Richtung ELF eben gegeben und drohen auch mit einem Ausstieg von dem Ganzen. Und das Hauptstatement für mich war dann so von der EFA-Seite her, so, also da gibt es einen Artikel, den verlinke ich euch auch mal auf kicker.de, den hat der Sebastian Mühlenhof geschrieben, der jetzt im Namen vom Kicker Football World aufbaut. Und da wird so zitiert, die Mitglieder der EFA sind sich einig, dass wir in der aktuellen Konstellation 2026 nicht mehr spielen werden. Entweder die Liga erfüllt, was man versprochen hat und zeigt zukünftig Transparenz, oder es wird 2026 einen alternativen Weg geben, wie auch immer der aussehen soll.
Das ist natürlich schon sehr progressiv. Ja, was es ist ja egal, also wenn wir jetzt eine dritte Liga aufmachen, dann sehe ich da ja ganz schwarz dazu, das ist auch sicherlich nie im Interesse, glaube ich, nicht im Interesse von Patrick, oder von den Football-Enthusiasten gewesen. Und wie ich es halt immer sage, du musst erst in den Schuhen eines anderen laufen, um ihn zu verstehen. Also an der Stelle hier, muss ich sagen, fehlt uns, glaube ich, da das Insiderwissen.
Ja.
Und da will ich mich auch nicht auf die Presseartikel beschränken, sondern da gibt es bestimmt im Hintergrund viel mehr Diskussionen, die geführt werden, viel mehr Fakten, die man benötigt, um sich da ein echtes Bild zu verschaffen oder zu machen. Aber was ich an der Stelle hier sagen möchte, ist einfach, ja, das, dann wird's, ich sag's mal fränkisch, dann wird's blöd, ne? Irgendwann wird's, irgendwann wird's blöd. Ne?
Quatsch, also, ja.
Ja, dann hast du wieder eine neue Vereinigung, die dann wieder versucht, irgendwie auf die Beine zu kommen. Ich meine, dann müsste man, meiner Meinung nach, sollte man sich einfach dringendst mit den nationalen Verbänden zusammentun und das wieder irgendwie an einen Strang bekommen. Und ob man dann vielleicht nach dem, also dass man die Saisons, dass man die Ligen angleicht, dass man sagt, okay, wie im Fußball, die haben alle ziemlich gleichzeitig die Liga und dann spielt man eine Champions League, die dann im Fernsehen gemacht wird, dann ja, es ist alles toll. Ne? Ich habe vor kurzem mal so für mich ein bisschen rumgesponnen und habe mir überlegt, die Verbände müssten jetzt eigentlich so einen, der Fußball nennt es einen DFB-Pokal spielen. Ne? Man könnte ja im Herbst, also ich weiß, dass es alles mit Arbeit verbunden ist, aber Erfolg geht nicht ohne Arbeit und es geht nicht über den Schatten zu springen, es geht nicht ohne die extra Meile, die man gehen muss. Die muss jeder Sportler gehen, die muss jeder Trainer gehen und die müssen auch Verbände gehen. Da mache ich überhaupt keine Ausnahme. Und meine Idee wäre im Herbst wirklich mal eine, ja, wie würden wir das nennen, DFB-Pokal, wie heißt denn das im Football? Den Deutschland Bowl, ne? German Bowl Pokal oder sowas zu spielen und zwar ähnlich, aber ich würde in dieser Saison dann auf die Importspieler verzichten. Man würde sagen, dieser Bowl, der muss mit nationalen oder europäischen Spielern gemacht werden, der kann nicht mit amerikanischen Spielern gespielt werden, also mit College-Spielern oder College-erfahrenen Spielern, vielleicht muss man so sagen. Und dann würde das auch für viele Mannschaften unterhalb der GFL einfach auch mal einen Sinn machen, zu sagen, hey, da spielen wir mal. Ne? Und so im Herbst könnte man sowas noch machen. Und vielleicht, aber der AVD ist ja da dran, vielleicht ist es auch wirklich vonnöten, dass man die GFL nochmal reformiert, sich überlegt, muss das so lange sein, die Saison? Kann die anders gestaltet werden? Kann ich da dahinter nochmal was dran setzen? Irgendwie sowas? Also das sind alles so Dinge, die man überlegt und ich glaube, da sollte man auch mutig sein, einfach mal neue Schritte zu gehen, die natürlich mehr Arbeit bedeuten. Und ich weiß, man hat wenig Manpower und ich weiß, man hat wenig Kapital und wenig Finanzkraft, aber das jetzt nichts machen führt uns genau dahin, wo wir schon mal waren. Und dann gibt es irgendjemand, der sagt, nee, das ist mir zu wenig, ich will da was anderes machen. Das gehört eben einfach auch dazu. Das gehört zu einer Entwicklung und das ist egal, ob es in der Industrie ist, ob es im Bankenwesen ist oder ob es im Sport ist oder in der Kultur. Eine Entwicklung muss sein.
Ja, ich meine,
wenn wir heute ins Theater gehen, dann sind Theaterstücke heute anders inszeniert, als sie noch vor 30 Jahren inszeniert waren.
Ja, definitiv. Ja.
Ne, da wird mutiger gearbeitet, da wird politischer gearbeitet. Das ist halt einfach so. Und diese Entwicklung können wir doch im Sport auch nicht aufhalten.
Ja. Ich meine, die GFL hat ja Ende März ja verkündet, dass sie sich von 16 auf 12 Teams reduzieren möchten in den nächsten Jahren. Dann wären es ja theoretisch schon weniger Spiele, die sie dann hätten. Und dann könnte man im Anschluss noch sagen, okay, ihr ganzen US-Spiele können wieder heimfliegen.
Naja,
haben wir noch zwei, drei
Spiele. Es geht ja auch um Kosten, Johannes. Ja, ne? Das sind ja die teuren, das ist ja der Deutschen, ja. Das ist ja der Finanzfaktor, sind ja diese Spieler, die man holt und dann kann man sagen, okay, gut, die ist kürzer, die Saison ist kürzer, wir müssen die in einer kürzeren Zeit bezahlen, dann können die auch ordentlich bezahlt werden, dann hat man es leicht in den Budgets und am Ende, und das kann man ja machen, dass die GFL und die GFL 2 erst später einsteigt, das ist ja im DFB-Pokal auch so. Die Bundesliga spielt ja auch nicht gegen die A- und B-Klasse, aber die spielen alle mit im DFB-Pokal, glaube ich.
Ja, also das eine Jahr, also die niedrigen Ligen, die qualifizieren sich dann fürs nächste Jahr, damit sie dann im DFB-Pokal irgendwie mitspielen können. Genau. So ganz grob, ich bin jetzt also nur so ganz grob formuliert. Und dann ist normalerweise das erste, zweite Liga und von der dritten, vierten, je nachdem, wie die sich qualifizieren oder von der fünften, sechsten Liga eventuell auch eine Mannschaft dann, die es halt schaffen, ja. Und dann, ja, wär eine Idee, ja.
Und da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Damit hätten wir natürlich auch einen riesigen Vorteil, dass wir nationalen Talenten und national, also vor allem dann nationalen Quarterbacks eine Chance geben können. Die können dann da einige Spiele starten, weil es nicht anders erlaubt ist. Und dann wird sich rausstellen, wie die GFL wirklich dasteht.
Naja. Ja, ob dann Nord-Süd-Gefälle immer noch da ist.
Genau, und sind alle dann mehr oder weniger mitgezwungen, da mitzuspielen. Oder aber sie haben einen sehr schlechten Quarterback und fliegen dann in der Runde 1 raus und dann haben sie die Häme halt auf ihrer Seite, ne?
Naja.
Also, das sind natürlich jetzt alles Ideen, die ich da einbringe, aber ich glaube, sowas wäre ganz wichtig im deutschen Football, dass man da viel mehr so ein Brainstorming mal macht und dann auch sich was traut, weil schlecht war schon, ne?
Ja. Ja, das
also ist stimmt, ja nicht alles schlecht, um Gottes Willen. Es gibt ganz, ganz tolle Entwicklungen, viele tolle Entwicklungen. Und ich muss ja auch nicht mit jeder Entwicklung einverstanden sein.
Ja.
Nur die Entwicklung, die wir jetzt haben mit EFA und ELF und GFL, und dann kommt vielleicht irgendwann kommt einer und sagt, du, ich habe ein wenig Geld, ich mache eigene Liga auf. Ne?
Dann
haben wir wie im Boxen 5 Verbände oder sowas. Ist ja Unsinn. Ist ja völlig Unsinn.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das bleibt auf jeden Fall interessant. Der Sebastian, um nochmal auf die ELF so kurz zurückzukommen, der hat auch bei der Stuttgart Search nachgefragt, wie die dazu stehen, weil die jetzt da nicht dabei sind. Und da kam nur das Statement, wir möchten uns als Franchise auf die Saison 2025 konzentrieren. Ja, ist natürlich schon interessant, dass jetzt so aus Deutschland ist jetzt dann Rhein Fire und die Frankfurt Galaxy mit dabei, was ja zwei sehr starke, solide Mannschaften sind. Dann die beiden österreichischen Mannschaften mit Tirol und Vikings, die ja schon immer auch eine Stärke und Historie haben. Dann haben wir noch Spanien, Frankreich und Tschechien und Polen mit dabei. Ja, keine Ahnung.
Das sind schon die wichtige Teams, die da mitreden wollen. Ne? Und Ride Fire und Frankfurt bringen einfach die Fans mit, die bringen die Basis mit.
Ja.
Paris baut hervorragend auf. Madrid hat sich sehr gut entwickelt in den 2 Jahren. Raiders und Vikings haben den Schulterschluss mit dem Verband geschafft. Genauso wie auch, glaube ich, in Polen und in Tschechien. Da ist es auch, der Verband ist da auch nicht so dagegen. Mhm. Also das sind alles positive Entwicklungen. Nur die Frage ist halt, wenn sie alleine sind und die anderen nicht mit können, dann wird es schwierig, ne?
Ja. Ah, ich bin gespannt, wo sich das Ganze hinentwickeln wird. Also, wir haben es mit den Schuhen ja auch besprochen, ne? War es jetzt ein Hype, der jetzt wieder abflacht? Weil irgendwie letztes Jahr hatten wir es noch begründet mit, naja, jetzt war Europameisterschaft, deswegen waren weniger Einschalt oder weniger Leute im Stadion.
Ja.
Dieses Jahr
immer,
kann man es nicht mal als, in Anführungszeichen, Ausrede hernehmen, ne?
Nee, klappt dieses Jahr nicht, nein. Und ich denke, der vehemente Unterschied in den Ligen, in der Mannschaft ist halt, oder in den Mannschaften ist halt ein Problem. Dass es mal wieder Ergebnisse gibt mit 40-0 oder so, das gibt es auch in der NFL und im College. Das ist nicht das Thema, aber ich denke, dieser eklatante Unterschied in vielen, also im Prinzip ist es ja eine zwei- oder dreigeteilte Liga, kann man sagen, ne?
Ja, absolut, ja.
Und das macht natürlich keinen Sinn, sondern so ein Schweizer Team muss auch mal die Chance haben, Wien zu schlagen oder Paris, oder ne? Die müssen da einfach auch, das muss einfach möglich sein, aber zwischenzeitlich glaube ich, sehen die Zuschauer, nee, das macht keinen Sinn da.
Ja. Naja, was noch ein Thema war Berlin Thunder. Da hat der Sebastian auch mal getwittert, die kämpfen ums Überleben und läuft eine Insolvenz in Eigenverantwortung. Die Hoffnung ist groß, dass man so den Club retten könne. Und dann war eben noch, das hat ELF Game Time, ein Footballerei-Format, dann eben auch, das hat René Buckner da zitiert, die Spieler der Berlin Thunder sind sich unsicher, ob sie nach Köln zu den Centurions fahren wollen, weil das genau wie die letzte Woche in München ist. Sie fahren nachts um 3 Uhr los, kommen dann um 12 Uhr an, haben um 15 Uhr das Spiel und fahren danach wieder nach Berlin. Also anscheinend sind da keine Gelder da für eine Übernachtung dann auch. Und wo die Spieler dann auch sagen, hey, da habe ich eigentlich keinen Bock mehr dazu. Und ich meine, du kennst ja von der Search her, ihr war damals auch in Wroclaw und so, seid dann, meine Herren, glaube ich, eine Übernachtung oder seid ihr nachts noch heimgefahren und so. Und da musst du dir schon als Spieler auch fragen, hey, wie lange mache ich das mit? So.
Ja, vor allem halt, wenn du nicht, also jetzt wollen wir da mal die Katze aus dem Sack lassen, wenn du eben nicht voll bezahlt bist.
Ja,
Also ich habe immer das Beispiel von den Panthers, als wir zurückkamen und ein Spieler sagte, wir haben das gut geschafft, um 7 fängt meine Schicht bei Porsche an. Ne? Johannes, dann weißt du, wie soll der denn eine Regeneration hinkriegen? Einen Tag später soll er wieder trainieren. Das geht einfach nicht. Und das ist unverantwortlich. Das ist unverantwortlich.
Ja.
Und das sollte eigentlich nicht so sein. Und wenn eine Liga sich eben professionell auf die Fahne schreibt, ja, dann muss man sagen, ich meine, was ich von einem Spieler verlangen kann, da bin ich komplett d'accord, ist, wenn man sagt, pass auf, Montag musst du Urlaub nehmen. Du bist in der Top-Liga, wir können aber nicht wirklich so bezahlen, dass du nur davon lebst, aber dann musst du halt ein paar Tage Urlaub opfern.
Ja.
Für diesen Sport. Und wenn man 10 Spiele hat, dann kann es da passieren, dass du bei ein paar Auswärtsspielen 5-6 Tage Urlaub opfern musst. Also da gehe ich noch mit. Aber dann muss die Übernachtung halt drin sein und dann braucht er einen Tag, wo er sich regenerieren kann und dann fährt man da hin und dann übernachtet man dort. Da geht es ja auch um das ganze professionelle Gefühl, das man dabei hat.
Naja. Ja, das ist schwierig, ja.
Ist schwierig, und klar, der Wirtschaft geht es nicht mehr ganz so gut. Die Sponsoren stehen immer Schlange. Das wird schon alles ein Problem. Ja. Ist ja in der GFL nicht anders, oder? Im Volleyball und Fußball ist überall das Gleiche.
Ja. Wie weißt du, dass in der GFL abläuft, wenn jetzt GFL Nord oder Süd, wenn die ein Spiel haben, haben die schon Übernachtung dann, oder?
Ja, klar, wenn in der Konferenz Spiele sind, ist da auch mit Übernachtung klar.
Ja.
Allerdings war es da, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ist mir jetzt fern, aber früher haben die Spieler das dann oft auch mal selber bezahlt. Ne? Da haben die gesagt, okay, dann lege ich halt da noch 60 Euro drauf und die Übernachtung ist mit drin. Ne? Also da war das schon.
Auch in der GFL, so, ne?
Auch in der GFL. Jetzt, also in den letzten Jahren meiner Tätigkeit in der GFL, also Düsseldorf, Köln, war das nie der Fall. Also da hat kein Spieler was drauflegen müssen, sondern das ist alles dann von den Vereinen übernommen worden.
Das war schon über 10 Jahre
aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo dann eben eingesammelt wurde. Ne?
Ja, gut. Schauen wir mal, ja. Ja, und was noch so ein Thema dann auch war bei den Helvetic Mercenaries, da hatte dann am Samstag auch wurde halt mit verkündet, dass so der Quarterback Isaiah Weed um seine Entlassung gebeten hat, auch der Offensive Line-Spieler Robin Deubel beißt, das ist auch nicht so top. Und dann hat Sandro Mohr, der Owner der Helvetic Mercenaries, hat ihm gesagt, wegen dem Visa-Problem, die es da gegeben hat, hat er die Schuld bei Chris Rummel, dem entlassenen GM, dann dem gegeben. Aber irgendwie, ja. Ist auch schwierig in der
Schwierig, Schweiz. Sowas, genau. Und mein Tipp ist, einfach keine Entschuldigung suchen, sondern die Sachen ordentlich abarbeiten.
So sieht's aus.
Ja, also nicht suchen, was da wieder, wo ist da was, sondern dann nach vorne schauen und dieses ganze Rechtfertigen bringt ja am Ende gar nichts. Ne? Da bist du nur in einer Diskussion drin, die du überhaupt nicht haben willst.
Ja.
Wenn du weißt, dass Fehler gemacht wurden, dann kann man sie beheben. Wenn man weiß, dass es ohne diese Fehler nicht geht, dann geht's halt gar nicht, ne?
So sieht's aus, ja. Okay, Martin, dann noch kurz, bevor wir auf den Teil 2 vom Schuhen kommen, wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass du ja für die Hall of Fame nominiert wurdest in Deutschland. Wer da noch abstimmen möchte, ich verlinke es euch in den Shownotes. Wir wollen den Martin in die Hall of Fame bringen, unsere Community, alle, die hier zuhören. Also klickt mal auf den Link und stimmt für Martin ab.
Vielen Dank. Vielen Dank, Johannes.
Ja, du hast mit den Bavarian Warriors letztes Jahr hier den Titel auch geholt. Hast da was aufgebaut mit einer Jugendmannschaft. So, das ist ja auch schwierig, wenn du nur ab und zu mit denen zusammenarbeitest und dann trotzdem das Beste aus denen rauszuholen. Das ist schon was Besonderes.
Ja, da sind wir jetzt auch fertig. Wir haben also die Auswahl zusammen, die ist zusammengestellt. Die Coaches haben einen super Job gemacht. Es ging relativ schnell. Alle Kids sind informiert, haben sich angemeldet. Und jetzt geht es dann in die heiße Phase. Da geht es jetzt los, dass wir Playbooks machen, Offense, Defense, Special Teams. Und dann geht's los. Und ja, freue mich schon drauf, dass es bald wieder losgeht.
Sehr gut. Dann stehst du auch wieder an der Seitenlinie.
Genau, ganz wichtig, ganz wichtig.
Genau. Also Martin und ich, wir sprechen dann nach dem Teil 2 mit Schuhen noch über ELF und GFL, über die aktuellen Spielergebnisse. Von dem her bleibt da gerne dran. Aber wir schalten dann jetzt rüber zu dem Gespräch von letzter Woche, Teil 2. Geht nochmal 25 Minuten mit den Schuhen. Vielen Dank, die Schuhen nochmal. War ein sehr cooler Podcast. Und ich habe gar nichts machen müssen. Ihr habt ja selber miteinander gesprochen, Martin. Ne?
Ja, ich denke, wenn zwei so erfahrene Footballtrainer zusammen sind, da gibt es so viele Sachen, die man erzählt und das fließt dann ja auch, ne? Das läuft dann einfach.
Ja. Ja, und schauen wir, vielleicht bekommen wir es ja hin,
Aber
noch ein
schon.
Format mit euch beiden für die
Ja,
NFL-Saison aufzubauen.
genau. Wollen wir jetzt mal nicht zu viel teasern, aber kann man schon mal
Schauen
anteasern
wir.
dann.
Wir sind auf jeden Fall dran, ja. Ich hab
Ja.
schon ein paar Gespräche geführt, sagen wir so. Also, jetzt geht's
Gut.
rein. Viel Spaß euch. Wir sind gleich zurück dann.
Ja.
Ja, und dann nochmal Entwicklung allgemein. Wo entwickelt sich der deutsch-europäische Football in den nächsten 5 Jahren hin, Schwan? Was denkst du?
Ja, wir haben auf alle Fälle, jetzt, wenn wir über Deutschland reden, haben wir durch das neue Präsidium jetzt eine Chance, auch realistisch uns weiterzuentwickeln, realistisch Schritte vorwärts zu gehen. Ich habe ja ein bisschen Einblick gehabt in den Verband durch meine Arbeit im Flag Football Bereich für eine kurze Zeit. Ich glaube, der deutsche Verband macht vieles richtig. Vieles wird jetzt, der Verband ist auch nicht mehr so gegängelt. Du hast jetzt auch finanzielle Freiheiten, die entstanden sind. Und das ist ganz wichtig. Das hilft, die Entwicklung voranzutreiben. Schau dir an, wie der Flag Football Bereich jetzt explodiert förmlich. Ich fand auch meine Erfahrung mit der deutschen Tackle Football Nationalmannschaft war eine sehr positive, war First Class. Alle, die involviert waren, waren wirklich professionell und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, auf diesem Level zu arbeiten. Und das war vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so in der deutschen Nationalmannschaft, muss man also ehrlicherweise sagen. Und das sind alles Dinge, wo ich ganz positiv bin. Wir haben jetzt mit der ELF eine Liga in Deutschland, die sehr wohl Football Development, also Spieler, ich bin da auch so ein bisschen immer zwischen den Stühlen, weil ich war ja, habe ein bisschen Einblick gehabt und ich kann sagen, Spieler, die bei mir jetzt in der ELF in Hamburg, wenn ich jetzt da wäre und eine Saison gemacht hätte, Development wäre absolut da gewesen, konnten wir jetzt leider nicht mehr erleben. Aber ich weiß zum Beispiel, ein Spieler, der in Düsseldorf, ein Spieler, der in Frankfurt ist, ein Spieler, der in diesen Top-Teams ist in der ELF, wird sich weiterentwickeln. Der wird natürlich nicht stagnieren. Ich kenne die Trainer, die da sind. Das sind Trainer, die sind meine Vorbilder teilweise. Ein Richard Kent ist jemand, der jetzt Head Coach bei Rhein Fire ist. Dem habe ich 3, 4 Jahre zusammengearbeitet in der NFL Europe. Das ist für mich ein Mentor. Das ist jemand, der mich, für mich alten Mann, jemand, der, von dem ich Playbücher habe, von dem ich mir sicherlich dieses Detailliertsein auch abgeschaut habe. Jim Tomsula, das ist jemand, der auch auf anderer Ebene als nur Football dir so viel mitgeben kann. Mir selber auch, die Julie und meine Frau, die sind Freunde, also wir kennen uns wirklich gut. Und das hat natürlich dann auch was hinterlassen bei mir, weil der ist in meinem Alter und der verlässt dann Berlin Thunder, geht damals zu Rhein Fire in der NFL Europe als Head Coach, verlässt uns. Ich habe 3 Jahre mit dem da gearbeitet. Wir haben uns die Nächte um die Ohren gehauen. Und ich habe realisiert, dass ein gleichaltriger Mann mir was da lässt, so auch philosophisch, ja, weil die Story von dem ist ja auch eine Irre. Da gibt ja sehr interessante Menschen in dem Geschäft. Und ich glaube, Football hat eine Riesenchance, sich weiterzuentwickeln. Wir müssen natürlich aufhören, uns zu bekriegen. Das ist nicht leicht. Du hast leider immer kollaterale Schäden, die passieren, wenn so eine Ligen aufeinandertreffen. Und ich hatte jetzt einen Blick. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele, viele Gründe, die ELF als jemand aus der GFL zum Beispiel oder vom AVD nicht gut zu finden. Und da gibt es viele Gründe und die sind auch begründet. Ja, es gibt aber auch andere Gründe als Spieler zum Beispiel. Du musst ja auch immer die Perspektive sehen. Die Perspektive eines Spielers ist eine andere als die eines Funktionärs oder eines Trainers. Ja, als Trainer ist das schon wieder so ein zweischneidiges Schwert. Ergatterst du einen Job in der ELF mit Leuten wie Jimmy und Richard, dann wirst du da explodieren, weil du wirst Sachen lernen, die sind total geil. Ja, du musst dir dafür sorgen, dass du in so einem Umfeld gehst und da lernst. Also der Henry Schlegel ist ja auch ist jemand aus Hildesheim, der ja auch eine kometenhafte Entwicklung gemacht, der ja jetzt bei dem Buccaneers-Programm war, das Bill Walsh Fellowship-Programm, der ja vorher bei mir in Hildesheim war, dann bei den Adlern eine kurze Zeit, ich habe ihn dann in die Universität in den USA geschickt, in Florida, an eine Universität durch meine Connections, weil ich gesehen habe, dass der Junge mit 21 damals oder wie alt er war, total war wie ich, crazy, total hinterher und hat mich echt imponiert, die Art und Weise, wie er war. Guck mal, der ist jetzt zum Beispiel bei Nordic Storm unter Schub als Quarterback coacht. Und der ist ein Offense-Mann. Der macht's, der, also, irgendwo hat er zugehört. Ich weiß jetzt nicht, ob er es von mir hat, aber ich habe das natürlich immer gepredigt. Geh dahin, wo du was lernen kannst. Geh dahin, umgib dich mit den Leuten. Wenn das deine Karriere ist, dann geh da hin. Und das macht er wirklich. War eine Zeit lang Offense Coordinator bei Berlin Thunder. Gute Hands-on-Erfahrung für ihn. Aber er ist intelligent genug zu verstehen, dass er noch nicht ausgelernt hat mit 23, 24, was er jetzt ist, sondern er muss weiterhin in der kleine Padawan vom Jedi sein. Und das ist der, sein Jedi ist eben der Herr Schub bei Nordic Storm, die im Moment ungeschlagen sind. Alles richtig gemacht. Der junge Mann hat alles richtig gemacht. Und du siehst also, der Football kann sich entwickeln. Leute können innerhalb dieses Footballs, weil Henry, wenn er am Ball bleibt und nicht die Lust verliert, wird mal sicherlich ein sehr, sehr guter deutscher Football-Coach sein. Wo es ihn hintreibt, ist auch viel Schicksal, viel Glück in dem Business. Aber und da, er ist nicht der Einzige. Ja, du hast eben auch einen Peter Daletzky, der im Nachwuchsbereich unglaublich erfolgreich arbeitet. Ich kenne Peter nicht so gut. Wir kennen uns vom Hallo sagen, aber ich verfolge natürlich alle Trainer in Deutschland. Und Peter ist auch jemand, der irgendwie eine geile Art an sich hat und das sich auch niederschlägt im Coaching. Obwohl ich nicht weiß, was er macht. Aber ich weiß, dass er das irgendwie, er macht's richtig gut. Und ist ja auch ein cooler Typ, wenn du ihn so triffst. So, das heißt, du hast sehr viele talentierte Junge. Die Next Generation ist da. Die geben Gas und die gehen sehr viel schneller die Leiter hoch wie wir. Wir mussten uns echt noch hochklettern und hochackern, ohne Resources, ohne irgendwas. Und die landen mittlerweile beim Buccaneers mit Mitte 20 und können da reinschauen, was ja unglaublich ist, wenn du beim NFL-Team reinschaust. Und dann plus die Spielerentwicklung, auch ein Spieler in Dresden, ein Spieler in Schwäbisch Hall, die entwickeln sich natürlich. Ich glaube, vieles hängt damit zusammen, dass man anfängt, sich an den Tisch zu setzen. Nochmal, ich sehe aber, dass es nicht so einfach ist zwischen den Parteien. Und wichtig ist die Coaches Education. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema, weil damit steht und fällt der Level des Spiels. Also Österreich ist ein sehr, sehr kleines Land. Aber ich kann euch sagen, ich habe 10 Jahre in Österreich gelebt. Die haben sehr helle Köpfe im Football da, aber nicht viele. Aber die paar, die da sind, die sind richtig gut. Deswegen sind die international eine echte Nummer. Und da sind 8 Millionen Einwohner. Ja, also das ist Berlin und Hamburg. Ja, aber du musst eben sehen mit 88 Millionen hier und wie viel wir haben mittlerweile und 8 Millionen oder fast 9 in Österreich, ist das ein Riesenunterschied. Und schau dir, wie sie aber sich darstellen. Ja, Max Sommer, Heller, tierisch guter Football-Coach. Das sind alles Leute, die, ich mag diese Leute, weil sie auch keine Angst haben, sich in die erste Reihe zu stellen. Ja, Max Sommer hat eben die Nazi übernommen und hat gesagt, ich halte jetzt meinen Namen und meinen Kopf hin und will jetzt die EM gewinnen, die Europameisterschaft. Und schwupp hat das gemacht. Ja, ist OC geworden bei den Vienna Vikings. Du musst dich das auch trauen. Ich kenne viele gute Coaches, die ewig in der dritten Liga sind, weil sie sich das am Endeffekt nicht trauen. Und ich habe immer die Coaches gemocht, die sich in die erste Reihe gestellt haben und gesagt haben, mir doch egal, was die über mich sagen, let's go. Und weil ich war genauso und ich finde, das ist ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen so ein Haudegen ist und sich traut. Ja, weil sonst wird die Welt ja nie wissen, ob du ein guter Mann bist oder nicht.
Martin, was sagst du zu den ganzen Punkten? Wie siehst du das?
Ja, also was die Trainerausbildung anbelangt, da weiß jeder, dass ich natürlich das forciere. Coaches Development ist mein Thema und für mich sind die Trainer der Schlüssel zum sportlichen Erfolg. Für mich sind die Trainer der Schlüssel zum Massensport, zum Hin zum Massensport. Wir brauchen halt mehr Trainer, wir brauchen vor allem mehr Trainer und ja, mehr, die sich auch trauen, in die erste Reihe zu gehen. Die sagen, hey, ich habe da jetzt keine Angst, ich mache das jetzt. Die Entwicklung des Sports ist natürlich schwierig. Ich kenne auch beide Organisationen jetzt und ich habe das ja mal so dummerweise gesagt, die eine ist eben profitorientiert, die andere ist strukturorientiert. Das will ich jetzt gar nicht so sehr herausheben, aber der AFVD, also der Verband, der hat eine ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber die Trainer sind für mich ja der Schlüssel zu der ganzen Geschichte, weil die werden den Sport transportieren, die bilden die Spieler aus und die bilden die nächste Generation aus. Also das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Auch ich habe jetzt Erfahrung in beiden Organisationen und die Verbandsorganisation hat natürlich immer wahnsinnig viele Fußfesseln, weil die sich um alles kümmern müssen. Ich war ja mal Präsident des Bayerischen Fußballverbandes und habe mich dann nicht mehr wählen lassen. Also von vornherein habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr, weil ich in den 4 Jahren gemerkt habe, dass du als Verband natürlich alle mitnehmen musst. Also du musst die Flag-Footballer U8 mitnehmen, genauso wie die Damen, genauso wie die Tackle-Footballer, die in der GFL glänzen wollen. Und das ist ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen. Und da muss ein Verband eben ja schauen, wie er das auf die Reihe kriegt. Ich bin da beim Schuhan. Ich glaube, dass der AFV das momentan im Präsidium sehr gut macht. Ich glaube, dass die auf dem Weg sind. Man darf nur nicht erwarten, dass das innerhalb von 3 Monaten geht. Denn die müssen diese Regeln einhalten. Die müssen in den Gremien um politische Mehrheiten kämpfen und so weiter. Und die ELF ist eben eine Struktur, die geschäftlich organisiert ist. Da gibt es jemanden, der sagt, wie er es haben will, und die anderen müssen das so machen. Für die Spieler ist es eine Chance, sich weiterzuentwickeln unter guten Bedingungen. Die können sich da selber herausfinden, was sie tun. Mein Wunsch und mein Traum wäre immer noch, dass man es wieder combined, wie auch immer, ob man nationale Ligen dann irgendwann in so eine Europa-Liga reinkriegt oder nicht. Ich glaube halt, dass wir noch nicht weit genug sind, um auf Dauer parallel 2 unterschiedliche American Football-Ligen halten zu können. Und in der USA ist es eine und jede andere tut sich schwer, glaube ich. Jede andere tut sich schwer. Und ja, und bei uns wird es sicherlich auch meiner Meinung nach sehr schwer sein. Und vor allem, weil wir eben ein sehr kostenintensiver Sport sind. Das wird dann irgendwann auch ein Problem werden.
Ja, und ich finde zum Beispiel auch über die Jahre, die wir jetzt dabei sind, Martin, ich glaube, das große Geld ist ja in unserem Sport eigentlich nie angekommen. Also, wenn wir mal ehrlich sind, ist jeder Kreisliga-Fußballverein oder etwas höher geregelter Fußballverein, da budgetär ist, die lachen darüber, über unsere Budgets, die wir haben in der GFL zum Beispiel. Ja, ich würde jetzt nicht die ELF dazu zuzählen, weil punktuell ist da Geld angekommen aus großen Quellen, aber eben auch nur punktuell. Aber in der GFL, also in meiner Zeit, war der Amateurfootball immer nicht gut finanziell ausgestattet. Das große Geld ist da nie angekommen. Also das war für mich immer, budgetär hat sich das immer gedreht in einem Bereich, das war ein Fußballverein unterklassig, wo 50 beim Stadion sitzen. Das hat dann der Mäzen, die Fleischerei um die Ecke und der Tischler haben dann dasselbe Budget aufgestellt für den lokalen Fußballverein. Und das ist dann höchst frustrierend, wenn du in einem nationalen Bundesliga-Verein bist und Eurobowl spielst und so. Und du weißt aber, eigentlich sind das Peanuts, worüber wir hier reden, weil es andere Sportarten gibt, die ganz andere Gelder bewegen. Also alleine hier in Hildesheim, wenn ich mir anschaue, das Budget der Invaders und das Budget des, ich glaube, es ist ein Volleyballverein. Wir reden hier über Millionen-Budget beim Volleyball. Und selbst die sind in dem Sport aber nicht die Reichen. Das ist dann so, es sind immer noch Provinz, ja. Und bei uns dominieren die Teams, die eben diesen Millionenbereich knacken, ja. Wie eben die New Yorker Lions seit Jahren, wie die Dresden Monarchs jetzt seit kurzem, was sie ja veröffentlicht hatten, dass sie die Millionen geknackt haben, budgetär. Und ich gehe davon aus, dass andere Vereine, die oben mitspielen, auch sehr nah da dran sind, auch wenn sie sich sträuben, das zuzugeben. Aber am Ende des Tages ist es eben so, dass wir, glaube ich, das Geld nie angekommen ist. Und wir sind in einem Bereich, wo es eigentlich, ja, also ich kenne es eben von Leuten, die investiert hatten in die GFL, die ich kennengelernt habe, die auch Fußball parallel gemacht haben und die dann, wo es dann um Minijobs ging oder so, und die dann lachten und sagten, das ist ja billig hier. Ja, und die, weil sie ja aus ihrem Bezirksliga-Verein eben vierstellige Beträge an irgendwelche Fußballer bezahlt haben, und ich komme über Minijob auf sie zu. Ganz vorsichtig, dass ich hier nicht überreize, weißt du?
Aber was mir auffällt, und das finde ich schön, dass viele Vereine, also das sehe ich so, anfangen, ihre Facilities zu verbessern, dass die mehr Football-related sind. Wir haben ja früher immer auf, ich weiß noch, die Hamburg Blue Devils haben auf dem Vorplatz vom Stadion trainiert, ohne Kabine, ohne irgendwas. Und ich habe das in Rothenburg mitgemacht, also auch so. Und das finde ich schön, dass man schon langsam anfängt, so Voraussetzungen zu schaffen, auch kleine Vereine, die sind nicht in der Bundesliga, sondern Viertliga, Fünftliga-Vereine, wo du merkst, hey, die haben den Kunstrasen, die haben eigene Umkleidekabinen, die haben jetzt ein eigenes Trainingsgelände. Das finde ich jetzt was. Und vielleicht haben wir da zu spät angefangen. Vielleicht hätten wir wirklich die Programme, weil Football ist ja meistens ein Programm, vielleicht hätten wir die Programme da früher dort ansetzen müssen. Weil, wie du sagst, die großen Budgets haben wir nie bekommen, aber zumindest hätten wir die Voraussetzungen verbessern können. Ist vielleicht was für die Zukunft, wo man sagt, hey, für die Vereine, guck mal, dass wir da irgendwie ein bisschen weiterkommen.
Ja, und das ist ja auch unser Steckenpferd, oder? Ich bin ja jemand, der gerne aufbaut. Ich bin ja eigentlich immer irgendwo hingegangen, wo es gekränkelt hatte, wo es dann irgendwie problematisch war und gehe ja in so einen Aufgaben auf. Mich reizt ja eigentlich weniger so dieses Hingehen und einen neuen Pokal in die Dings stellen, in die Vitrine, sondern mir gefällt ja auch dieser Aufbaugedanke. Und das sehe ich auch. Also ich war jetzt in Hamburg und da durften wir ein Camp machen, bei den Swans, glaube ich. Hamburg Swans. Und die hatten einen eigenen Kunstrasengelände mitten im Wohngebiet. Total geil. Dann habe ich mir sagen lassen, dass es davon in Hamburg 3-4 gibt. Die Ravens und noch irgendjemand hatte. Ja, und dann war mir gar nicht bewusst, dass die markierte Fieldturf-Felder haben. Aber natürlich zweckgebunden an die Vereine. Da durfte ein Zieter mit sich ran. Aber am Ende des Tages war das für mich sehr schön zu sehen, dass da was passiert. Ich glaube, in München gibt es auch so einen Platz für die Cowboys oder für jemanden. Stuttgart hat sowas. Also ich erinnere mich doch an eine Zeit, wo es sowas überhaupt nicht gab. Also das ist jetzt, kommt der alte Schuh an wieder durch. Aber das ist wirklich noch nicht lange her. Da gab es gemalte, markierte Kunstrasenplätze Halleluja, ja. Und dann.
Ja, wie oft sind wir denn über Platz gelaufen und haben die Hütchen gelegt für Hash und Nummer? Ja. weil wir der Organisation sagten, verdammt, ich brauche Hash, die müssen die Nummer haben, dass die wissen, wo sie stehen.
Das habe ich bis 2019 in Innsbruck gemacht. Ja. Ja, ja, das ist nicht so, dass da immer Sonnenschein war. Also dieses Trainingsgelände in Innsbruck war 20 Jahre in the making, glaube ich. Also lange, schon vor meiner Zeit hatten sie das, der Daniel Dipplinger damals schon im Schubfach gehabt. Und als ich dann gegangen bin, 2019, war ja eine Woche danach oder ein Tag danach, die Eröffnung des neuen Trainingsgeländes, wo ich ja nie drauf war, wo ich ja nie drauf trainieren durfte.
Ich habe, wenn du das sagst, so lange, diese lange Zeit, das ist eben Deutschland. Ne? Das ist dieses von der Planung bis hin zur Ausführung, dauern Dinge bei uns ewig. Ja. Und da ist natürlich die Verbandstruktur total gehandicapt. Ne? Die können nicht sagen, ich habe einen Batzen Geld, jetzt setze ich da mal was hin. Ne? Das geht nicht. Aber zu den Facilities muss ich noch sagen, weil ich da total begeistert bin, die Königsbrunn Ants, kennst du die noch?
Ja, klar. Da war Kevin doch mal Head Coach, oder?
Ja, genau. Die Königsbrunn Ants bin ich hingekommen über die Jugendauswahl vorletztes Jahr. Und da komme ich hinter Peter Neuner, gegen den habe ich schon gespielt, der ist der Präsident. Und ich gehe da hin und denke an die alten Baracken, die ich da kannte, war noch der gleiche Ort. Und plötzlich steht da ein Neubau. Ne? Denke ich, was ist denn hier los? Was geht denn jetzt ab? Und dann kommst du da rein. Dann geht die eine Tür nach rechts für die Fußballabteilung und nach links eine Glastüre, Milchglastüre mit dem Ants-Logo in Glas gefasst. Ne? Was geht denn hier ab? Dann haben die da, jetzt halte ich fest, einen Kunstrasenplatz mit Footballmarkierungen, dahinter quer einen Rasenfootballplatz mit Goalposts, mit einem Tower zum Videofilmen, Meetingräume, Coaches Office, Physio-Office, Präsidentenbüro, Equipmentraum und. Ich dachte so, Peter, was geht denn, was macht ihr denn, was ist denn das hier?
Halleluja.
Ja. Genau. Und dann sagt er, ja, wir hatten irgendwann die Nase voll vom Bezahlen von Spielern und Trainer und es hat mich alles aufgeregt. Ich wollte aber so was wie ein kleines College oder eine Highschool oder sowas haben. Und jetzt haben die das, ne? Und wir sind da jetzt ganz viel mit der Jugendauswahl, weil wir uns da super wohl fühlen. Das ist irre. Also das ist echt irre. Das glaubst du nicht. Und da sind die Facilities schon wirklich so, wie du dir das vorstellst. Da könntest du eine Highschool spielen lassen oder ein kleines College.
Ja.
Jetzt bauen sie noch einen Kraftraum dazu.
Und wenn er jetzt dann doch die Trainer bezahlt, nicht die Spieler, die Trainer, dann gewinnen die auch.
Dann wird ein Schuh draus. Und dann hat er mich gefragt, was kostest du denn? Dann habe ich ihm gesagt, dann hat er sich nicht mehr gemeldet.
Ja. Hey, ist alles Verhandlungssache. Ruft nochmal an. Ja. Einfach mal miteinander reden, weil Martin ist begeistert von den Ants und die Facility. Nein, aber man muss natürlich schon sagen, dass dazu gehört natürlich auch dann das super Umfeld, was sie da kreiert haben. Und jetzt muss die Expertise reinkommen. Und da reicht ja manchmal eine Person, die das in die Hand nimmt. Und die gibt's vielleicht schon da. Aber wenn es die nicht gibt, dann sollte man sich umschauen, die Expertise reinholen. Weil am Ende willst du ja auch nach oben dich arbeiten. Das ist ja die Idee des Sports, dass du jetzt nicht immer in der vierten Liga bleibst. Und das kannst du mit so einem Grundlagen. Player Development ist dann natürlich möglich, wenn die Krafträume haben, Meetingräume, viel Zugang. Das ist ja traumhaft. Das ist ja eine Sache, die wir nicht immer haben.
Nein,
oder?
Nein. Garantiert nicht. Nein, sicherlich ja. Nicht.
Ja. Also gut, zum Abschluss gehen wir nochmal ganz kurz die Spielergebnisse vom Wochenende noch durch und dann schließen wir den Podcast aber auch ab. Wir sind jetzt schon relativ lang, aber ich wollte euch jetzt auch nie unterbrechen, weil...
Und jetzt hat er uns reden lassen und jetzt macht er einen Cut hier, ganz ja. Ganz klar.
Ne? Er kürzt da alles raus. Ist dann ja, den Director-Cut gibt es dann später irgendwann.
Gibt so gegen Bezahlschranke oder sowas, ja.
Genau.
Nee, ich meine, es war super spannend, die aus dem Nähkästchen plaudert und euch beide einfach zuzuhören. Also ich hoffe, den Hörern geht es genauso, HörerInnen.
Genau, ich sollte sowieso mal sagen, Martin, wir sollten mal eine Serie machen im YouTube oder so. Wir beide einfach quatschen. Jede Woche
cool,
einmal.
Das wäre cool.
Einmal in der Woche reden wir über Status Quo. Einfach NFL. Ey, wenn ihr das draußen wollt, sagt mal Bescheid. Also wir können da stundenlang können wir euch Anekdoten und witzige Dinge
ja.
erzählen.
Oh ja. Oh,
und auch ja. über die NFL und da mal sehen. Ich habe überlegt, ich hab jetzt Zeit.
Also wenn ihr Bock habt, ich mache euch den Raum auf und dann könnt ihr quatschen. Ja, ihr braucht mich ja nicht.
Ja, das ist auch Feuerflamme. Feuerflamme.
Genau,
Johannes, ich habe den Schuhan mit seiner Familie nach Rothenburg eingeladen. Das muss ich auch offiziell sagen. Ne? Ich habe den eingeladen, wenn er mal Zeit hat mit seiner Familie, dann, der war noch nie in Rothenburg.
Was? Noch nie?
Doch, ich war schon mal da, aber als footballmäßig. Ich glaube, da haben wir mal gegen die Franken Knights gespielt. Da war ich auf dem Sportplatz mit der kleinen Burg, wo man reinläuft.
Ja,
das kenne
genau.
ich so. Aber Rothenburg selber habe ich natürlich nicht gesehen, dadurch eben nur den Platz. Aber ich war schon da.
Sehr gut. Ja. Gut, dann sind wir jetzt wieder zurück. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mal ein paar Kommentare da. Könnt es auf Spotify kommentieren, könnt auf YouTube Kommentar da lassen, könnt uns per E-Mail schreiben. Kommt dann bei uns an, dann sprechen wir darüber und lasst uns auch Schuhan wissen, was eure Meinung zu den Themen sind. Und dann gehen wir jetzt auf den aktuellen Spieltag ein. Martin, was hast du denn so an Spielergebnissen? Du schaust dir ja hauptsächlich dann die Zusammenfassungen an aktuell. Ja, was war für dich ein besonderes Spiel jetzt in der ELF auch?
Okay, wenn wir mit der ELF heute anfangen, dann gab es zwei Spiele. Das war einmal die Ravens gegen die Bravos, 43-40. Das war ein wirklich gutes Spiel. Also sehr hohes Niveau, war ein Top-Spiel. Und die Ravens haben das ja zum Ende noch gedreht. Das sah lange so aus, als wären die Bravos wirklich mit der Nase vorne, hätten sie die Nase vorne.
Ja.
Also wirklich eine tolle Teamleistung auch. Kendral dann auch gesagt, dass das also eine starke Teamleitung war, ganz viel Charakter gezeigt, das zu drehen. Und das zweite Spiel, für mich die totale Überraschung, war, dass die Raiders aus Tirol gegen Ryan Fire gewinnen mit 35-18, was ja jetzt nicht ganz so undeutlich ist. Das waren so die zwei Spiele, wo ich sage, wow, das war schon toll, ne?
Ja, dann bleiben wir gleich mal noch bei Ravens gegen die Bravos. Also das Spiel war in Madrid und es stand zwischenzeitlich, also zur Halbzeit stand 26-9 für die Bravos, was eigentlich schon eine Ansage ist. Und ja, dann ist München so nach und nach zurückgekommen. Zwischenzeitlich waren sie dann auch wieder vorne, haben sogar 29-26, sind sie da wieder vor Madrid. Dann hat Madrid wieder aufgeholt auf 34-29, am Ende stand es 40-35 und dann endgültiges Spielergebnis 43-40. Da war dann noch 1:27 auf der Uhr, also wie du schon sagst, war ein sehr, sehr enges Spiel. Ja. Auch von den Passing Yards war es eigentlich mehr bei den Madrid Bravos, also die hatten 426 Passing Yards, Tabor von den Ravens hatte 264, aber auch so von den Total Yards war Madrid ja fast 500 Yards vorne, München hatte 432, also das zeigt schon eigentlich so, Madrid war ein Ticken stärker, wobei die Ravens bei den Third Down Conversions, da waren sie vorne, da haben sie 6 Third-Down-Conversions und die Bravos nur
3. Das hält dich halt dann auf dem Platz, ne? Wenn du dann mit diesen Dingen eben mit Third-Down-Conversions immer wieder auf dem Platz bleibst, das hält dich dann einfach im Spiel und hilft extrem dazu, dass du dann natürlich auf so ein Spiel drehen kannst.
Ja. Ja, noch die Rushing war richtig stark von den Ravens, hatten sie 176 und die Bravos in Anführungszeichen nur 71. Dafür war im Passing Yards waren die Bravos stärker. Und ja, am Ende, Time of Possession war ausgeglichen und Madrid gewinnt das Spiel in, die Ravens gewinnen das Spiel Ravens in Madrid. Gewinnt, ja. So rum wollte ich sagen, ja. Genau, dann gehen wir weiter. Rheinfire gegen Raiders Tirol war in Innsbruck bei den Raiders und ja, 35-18 ist schon eine Ansage, weil es stand zwischenzeitlich zur Halbzeit war es 9-14 für die Ravens, also waren jetzt 5 Punkte, ist noch alles drin und dann haben aber hat Tirol dann vor allem im vierten Quarter, haben sie dann auf 28-12 dann ausgebaut und dann am Ende sogar auf 35-18 dann. Also,
ich finde, das ist auch eine Ansage, ne? Also, das ist schon.
Ja. Und vor allem, wenn man sieht, dass Rheinfire, die hatten 37 Minuten und Raiders Tirol eigentlich nur 22 Minuten den Ball.
Okay, ja, das ist interessant, ne?
Ja, und auch von den Total Yards war Rheinfire wesentlich stärker, dann hatten sie 464, die Raiders 344, auch Passing Yards 363-155. Also, ja, da hat Jeffries, der Quarterback von Rheinfire, echt abgeliefert, muss man sagen. Mhm. Und ja.
Aber es hat nicht gereicht, ne?
Ja. Am Ende, sie hatten halt neun Penalties. Das war vielleicht
ja, gut.
Knackpunkt dann, ja.
Ja, das ist schon viel. Also was mich freut bei dem Spiel ist vor allem, dass der Jonathan Loria, der Kicker von den Raiders, so erfolgreich war. Der hat für mich ja in Stuttgart schon gespielt, hatte damals einen schweren Stand, aber der hat sich super entwickelt und es freut mich sehr, dass der in der Liga da jetzt wirklich auch seine Duftmarke setzen kann und zeigt, wie gut er ist als Kicker.
Ja, ja, Glückwunsch an dieser Stelle. Er zählt ja dann quasi als Local, oder? Weil er als Italiener, oder?
Ja, genau, ja. Ja. Wobei ich das nicht so genau verstanden habe, warum die alle Local sind, wenn sie von einem anderen Land kommen. Also das ist alles ein bisschen verworren, finde ich. Das ging bestimmt auch einfacher.
Ja, keine Ahnung, ja. Ja. Naja, welches Spiel, ja, weiß es nicht, wie hoch, oder, also ich fand es schon spannend, dass jetzt Nordic Storm und Hamburg, dass es eigentlich knapp war mit 27-21.
Also das ist verrückt bei Hamburg, ne?
Ja.
Da verlieren sie dann gegen einen Gegner wieder haushoch und dann bringen sie die Nordic Storm an den Rand einer Niederlage, ne? Das ist echt schwer zu verstehen, ne?
Ja.
Da müssen wir doch den Noah nochmal fragen, was da los ist, ne?
Müssen wir nochmal einfordern, dass er nochmal mit uns spricht, ja. Genau, aber ja, das war spannend, weil mein Jadrian Clark war auch wieder richtig stark mit 296 Passing Yards, also auf Seiten von Nordic Storm. Aber auch Lian von den Sea Devils hatte 221 Yards Passing, also ist schon auch stark, ja. Ja. Ja, denn die anderen Ergebnisse waren relativ eindeutig. Die Vienna Vikings gewinnen gegen die Prague Lions 34-0, dann die Wroclaw Panthers gewinnen 54-2 gegen die Cologne Centurions. Die Stuttgart Search gewinnt 55-12 gegen die Fairwar Enthroners zu Hause in Stuttgart. Dann die Paris Musketeers gewinnt 62-0 gegen die Mercenaries. Haben wir am Anfang vom Podcast schon gesprochen, dass bei den Mercenaries schwierig ist gerade.
Ja.
Ja. Naja, das waren die Ergebnisse von der ELF.
Genau. We'll see.
We'll see, ja.
Okay.
Gut,
ja, dann. Sonst gibt es nichts von der ELF, also gehen wir weiter zur GFL, ist es richtig?
Genau, gehen wir zu GFL. Jawohl. Was war denn da für dich ein besonderes Ergebnis, Martin?
Ah, die waren, und zwar, dass die Cowboys nochmal so knapp gegen Pforzheim gewonnen haben. Das hatte ich ja kommentiert, das Spiel in München.
Ja.
Und jetzt waren sie zum Rückspiel in Pforzheim und war wieder so eine knappe Kiste mit 21-23. Also die Cowboys haben dann da gerade so gewonnen. Und etwas verwundert hat mich, da hätte ich jetzt gedacht, dass die Saarland Hurricanes gewinnen gegen die Allgäu Comets. Und im Norden oben war natürlich ein Kellerspiel, die Panther gegen Hildesheim. Und die Panther konnten das mit 13-10, also auch ganz knapp für sich entscheiden. Hildesheim hatte sicherlich sehr, sehr große Hoffnungen mit neuem Trainer, aber natürlich auch ein bisschen Turbulenzen im Team musste man sicherlich irgendwie ausgleichen und dann ganz knapp verloren gegen die Panther.
Ja, mein, was jetzt veröffentlicht wurde, auch, dass die Hildesheim Invaders, die holen jetzt den Wide Receiver Kellen Cole, der war ja mal NFL-Spieler auch, war dann bei den Helvetic Mercenaries und ist jetzt in Hildesheim dann.
Ja, aber ich denke, der geht
Seit
mit seinem Coach, ne, mit dem Markus Herford, der jetzt wieder in Hildesheim ist und der in der Schweiz war. Ich denke, der geht mit dem einfach wieder zurück. So würde ich es jetzt mal interpretieren.
Ja.
Oder mit dem Coach halt. Und da entstehen ja auch Verbindungen, ne?
Naja, klar. Klar, das macht ja viel aus dann, ja.
Also, das waren so meine Highlights an dem Tag.
Ja, genau. Haben wir die Ergebnisse, genau, also die Panda, hast du schon gesagt, 13 zu 10 gegen Hildesheim, also echt knapp. Dann, ja, Southern Hurricanes 54-38 gegen die Allgäu Comets. Ist schon auch spannend für das, dass die jetzt bisher noch nicht so stark
Ja.
waren.
Also genau, also Saarland ist auch so eine Überraschungspaket ist das, ne? Mal sind sie richtig gut, dann verlieren sie wieder und also Allgäu aber auch dieses Jahr nicht so konstant.
Nee, haben wir ja auch zwei Siege und drei Niederlagen. Man sah dann halt drei Siege und fünf Niederlagen. Also sollte eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe sein. Aber ja, da hatte dann Saarland einen besseren Tag dann. So, ja.
Ja, also ich wäre auch davon ausgegangen, dass es ein knappes Spiel werden kann, aber das war wohl anders, ne? Das
Ja.
haben sie anders gemacht, haben sie nicht auf uns gehört.
Haben sie doch auf uns gehört, ne? Ei,
Nee, nee.
ei. Naja, gut, dann haben wir Potsdam Royals gewinnt 32 zu 5 gegen die Braunschweig New Yorker Lions. Und die Paderborn Dolphins verlieren gegen die Berlin Rebels 51 zu 21. Ja, und genau die Straubing Spiders verlieren gegen die Schwäbisch Hall Unicorns 19 zu 35.
Ja, wichtig für die Unicorns, dass sie wieder stabil sind, ne? Für die war das ein wichtiger Sieg, glaube ich, dass sie Richtung Meistertitel im Süden zumindest denken können und sich eine gute Ausgangslage für die Playoffs sichern.
Genau, ja. Die Dresden Monarchs hatten dann kein Spiel an dem Wochenende. Die sind nach wie vor Erster in der GFL Nord, sind ungeschlagen. Dahinter die Potsdam Royals. Sie haben eine Niederlage gegen die Düsseldorf Panda. Und auch in der GFL Süd sind die Schwäbisch Hall Unicorns aktuell vorne mit 4 Siegen, 2 Niederlagen. Dahinter die Ravensburg Razorbacks mit 3 Siegen und 2 Niederlagen. Dann die Munich Cowboys. Die haben sich jetzt vor die Pforzheim Wild Dogs gesetzt mit 4 Siegen und 3 Niederlagen. Und die Wild Dogs haben jetzt 4 Siege, 4 Niederlagen. Also sehr stark gestartet, Pforzheim. Aber ich denke, man darf sie nicht abschreiben. Ne? Gegen München war es
Nein,
zweimal
nein,
knapp.
nein, nein, nein. Die haben jetzt dann auch wieder die Spiele, die sie gewinnen können.
Ja.
Also ich denke, das Mannschaftsgefüge ist da gut und hatte ja da mit dem Michael Lang auch gesprochen, mit dem Cheftrainer. Und ich denke, für die ist es jetzt kein Beinbruch. Die sind auf Playoff-Kurs. Das wäre für die eine ganz tolle Sache, wenn sie im vierten Platz im ersten Jahr erste Liga in die Playoffs kämen. Also da gibt es überhaupt keine Panik bei denen jetzt, ne? Und muss man auch dazu sagen, was in der GFL immer so ein bisschen komisch ist, die Razorbacks aus Ravensburg, die haben ja erst 5 Spiele.
Ja.
Die Schwäbischer Unicorns haben 6 Spiele, die Cowboys haben 7 Spiele und Pforzheim hat bereits 8 Spiele. Saarland hat auch 8 Spiele. Also das verzerrt da schon
Ja, gut, das
immer
stimmt.
wieder. Und ich habe auch keine Ahnung, warum das in der GFL nicht auf die Reihe, warum das auf die Reihe kriegt. Keine Ahnung.
Ja, lass mal so stehen. Dafür gibt es halt dann vielleicht ein, zwei Spieltage mehr, wo man dann Spiele sehen kann, auch wenn es dann weniger Spiele sind. Aber ja, ist auf jeden Fall dann gibt es dann immer ein paar Spiele. Und ja, nächstes Wochenende haben wir ein paar Nord-Süd-Derbys. Also die Dresden Monarchs spielen gegen die Ravensburg Razorbacks in Ravensburg und auch die Schwäbisch Hall Unicorns spielen zu Hause gegen die Potsdam Royals. Also.
Es wird natürlich noch mal Nummer, ne?
Schauen wir mal, aber vermutlich, wie es aktuell aussieht, werden die im Norden stärker sein, aber haben ein Auswärtsspiel.
Genau.
Genau. Und auch Pforzheim spielt gegen die Allgäu Comets, haben wir es gerade von den Wild Dogs hatten, in Kempten bei den Comets. Also schauen wir
Ja, aber
mal.
ist es das Wochenende? Ich dachte, da ist auf Nationalmannschaft.
Ach, stimmt, warte mal, es ist am 19. dann.
Genau,
Ja,
bist du nicht, genau, ist eine
stimmt.
Woche später,
Und
ja.
das eine
Ja,
Woche
och, ich
später,
bin
ja.
ganz fertig. Mensch.
Ja, Mensch, 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 ja, will das darum nicht richtig lesen, ja.
Ja,
Nee, du hast recht,
danke.
also am Wochenende ist
Ja,
eine
ne?
Pause.
Ja, das ist ein Nachholtermin, der ist angesetzt, aber die Nationalmannschaft hat auch eine Maßnahme.
Ja, genau. Aber dann machen wir noch einen kurzen Ausblick bei der ELF, was da ansteht. Da ist
Ja.
zumindest dieses Wochenende sind Spiele. Samstag am 12. spielen die Munich Cowboys gegen die Helvetic Mercenaries. Was
Halt, stopp,
spannend
nicht
wird.
so schnell, du bist zu schnell, du bist zu schnell.
Bin so schnell, muss das selber erstmal
Ja, du bist so
aufmachen,
schnell, so
ja.
schnell bin ich nicht.
Ach, Martin, Martin,
Der macht
Martin.
du ja ganz fertig, du.
Ja.
Das heißt, welche Spielwoche ist es dann?
Week 9, Woche 9
Week
in der
9,
EFL.
also
Ja.
Munich gegen Mercenaries. Ich gehe mal davon aus, die Münchner, also das Verrückte auch natürlich bei der ELF ist, die können ja alle nicht langsamer machen, sondern die müssen ja gewinnen. Also egal ob München, ne, wenn die jetzt gegen die Mercenaries spielen, können sagen, naja, können wir langsam, aber die müssen schon sicherstellen, dass sie gewinnen. Ne?
Ja, und auch ein paar
Also,
Punkte mitnehmen, so. Also
genau,
auch höher
München,
gewinnen, ne, so.
ja, München war mir der Favorit in dem Spiel.
Ja, ich glaube, da wird sie
Das ist
nichts
keine
mehr tun,
Überraschung.
aber nee, vermut's nicht, ja. Was aber spannend wird, wird dann das Spiel Stuttgart Search gegen die Frankfurt Galaxy. Auch wenn Stuttgart mit 5 Siegen, 2 Niederlagen, dann stärker ist wie die Galaxy mit 3 Siegen und 4 Niederlagen, so rein auf dem Papier. Aber es ist ein Heimspiel für die Galaxy. Und Stuttgart gegen Frankfurt, das waren schon oft knappe Spiele, ja.
Ja, genau.
Also.
Also ist schon so, ne? Und muss man auch sagen, Frankfurt mit neuem Quarterback, wenn ich das richtig habe. Und da wird sich, also dann kann man sich eben nicht ganz so darauf einstellen, weil das Spiel anders wird.
Ja, das
Das
ist
ist für die
schwieriger, ne?
Verteidigung dann schwierig, ne? Ja.
Ja.
Also kann eines der Highlights werden am Wochenende.
Genau. Aber sie verlieren auch Sandro Platzkummer. Also.
Out for season, glaube ich sogar, ne?
Ja, soweit ich's weiß, ja.
Ja gut, Johannes, der arbeitet jetzt, ne? Der ist Arzt. Der kann jetzt nicht mehr, der hat ganz, ganz viel Zeit seines Lebens auf den Sport gesetzt, war in der NFL, ist so weit gekommen und jetzt irgendwann musst du dann schon auch für dich selber, zu dir selber sagen, naja, es reicht, ich werde mich jetzt mal auf meine weitere Karriere
Ja.
konzentrieren und da kannst du halt dann immer so sehr viel riskieren. Da musst du dann
Ja.
einfach auch performen.
Ja. Nee, also er hat sich ja knöchelstark verletzt, musste auch operiert werden. Und es wird sogar mit dem Karriereende spekuliert von ihm. Also, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
Gut,
Genau.
dann
Dann, was haben wir noch für ein Spiel? Dann
Enthroners Madrid.
Madrid, ja. In Madrid. Die Bravos werden jetzt nach ihrer Niederlage gegen die Ravens wieder gewinnen wollen.
Ja,
Was
sicherlich.
gegen Ungarn natürlich stark möglich ist. Dann am Sonntag die Vikings um 13 Uhr gegen die Paris Musketeers. Könnte ein spannendes Spiel werden.
Das kann das Highlight des Wochenendes werden.
Ja, Wien
Wobei,
6-1,
nee,
Paris
es gibt noch eins.
5-2. Ja, kommen wir
Gibt
gleich noch
noch
dazu.
ein Highlight.
Kommen wir dann gleich noch dazu. Ja, aber um 13 Uhr zumindest kann das spannende Spiel werden. Ist heute das einzige 13-Uhr-Spiel. Von dem her müssten sie dann das auf ProSiebenMax übertragen. Obwohl die ja eigentlich, wenn wir es aus Frankreich raus übertragen, bin gespannt oder keine Ahnung, weil die
Ja.
wollten ja eigentlich immer deutsche Spiele zeigen. Also die zeigen dann um 15 Uhr Berlin Thunder gegen Cologne Centurions und schalten dann zum Highlight, das du vermutlich meinst, Rhein Fire gegen
Ja.
Nordic Storm. Bei
Das ist auch ein Highlight, ja.
Rhein Fire mit 4-3 gegen Nordic Storm 6-0. Favorit
Spannend.
ist Nordic Storm, aber in Kopenhagen das Spiel, ja.
Ja. Mal sehen. Ja.
You will see, ja.
Aber jetzt muss man auch sagen, auch Kellerduelle, ne? Berlin Thunder gegen Cologne Centurions, das ist sicherlich auch ein interessantes Spiel. Also,
Ja,
ne, da ist es
klingt
jetzt,
schön.
da muss man jetzt sagen, hey, das sind interessante Spiele,
Ja.
ne? Und auch die Panthers gegen die Lions, auch das ist ein interessantes Spiel.
Ja, ich meine beide 4-3, muss man sagen.
Beide
Also die
4-3,
Lions
also
haben auch
da
schon
geht es auch um
vier
viel, ne?
Siege. Ja, das stimmt. In praktisches Spiel. Ja, also schauen wir, was passieren wird. Und dann hätten wir es auch für heute. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen länger gequatscht, Martin. Wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde, jetzt wird es noch ein
Oh
bisschen
Mann,
länger.
ey.
Aber jetzt
Ich
kommen wir
weiß nicht, wer von uns
25.
beiden quatscht immer so viel, du oder ich?
Schauen wir mal, ich kann es mal auswerten, Martin. Ja. Ja.
Nein, nein, lieber
Ja.
nicht, lieber nicht.
Lieber nicht, lieber nicht, lieber nicht.
Glaube, ich verliere.
Könnte gut
Okay.
passieren, ja. Gut, dann vielen Dank. Auch nochmal vielen Dank an Schuhen Fatah für
Ja.
die Zeit, die er sich genommen hat. Und wie gesagt, wir schauen mal, ob wir ein Format eventuell mit euch beiden, aber da was auf die Beine stellen können. Ich bin
Ja.
in Gesprächen mit ein paar Leuten, schauen mal, was sich ergeben wird und ob das
Genau.
was, ob wir das hinbekommen. Also, dann lasst
Alles
mal
klar.
ein Like da, eine coole Bewertung, empfehlt uns gerne weiter, anderen Football-Begeisterten. Das wäre die größte Freude, die ihr uns machen könnt. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Nächste
Tschüss.
Woche. Tschüss. Ciao.